Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, war es eigentlich nötig, dass sich die Menschen in der Reformation so gestritten haben? War diese Rechthaberei wirklich gut? Führen diese Rechthaberei und dieses Streiten um Dogmen, führt das nicht nur zu Unfrieden und zu Entzweiung und gar zu Kriegen? Soll nicht dieses Streiten über Spitzfindigkeiten von Liebe zugedeckt werden? Sollen wir nicht alle eins sein? Kommt es nicht letztlich nur auf die Liebe an? War das nicht eine falsche Herangehensweise? Im 18. Jahrhundert schrieb Gotthold Ephraim Lessing, die beste Religion sei diejenige, die nur das enthält, was wir auch mit dem natürlichen Verstand erkennen können, also das, was man sich auch denken kann, also nur die Moral und dass man sich wünscht, dass alle einig sind und dass es Frieden gibt. Und Lessing meinte, die Religionen sollten sich am besten beschränken nur auf das. Und das wäre die beste Religion, die da nichts hinzufügt. Und er meinte natürlich das Christentum, das da sehr viel hinzufügt. Und das solle man alles nicht haben. Das sei alles schlecht, sei alles unvernünftig. Und die Religionen sollten sich einigen auf einen Kern. Und wenn ihre Kinder in eine staatliche Schule gehen, bekommen sie das beigebracht anhand von Lessings Ringparabel, dass gesagt wird, diese Religionen haben doch eigentlich alle einen Kern, den sie gemeinsam haben. Und alles andere ist Beiwerk, das man beiseite lassen sollte. Und der Weg zum Frieden und zur rechten Religion führt dahin, dass man all dies weglässt und nur diesen einen Kern gemeinsam hat, sodass dann Juden, Christen und Moslems und alle anderen auch noch dazu sich einig sind in einer großen Religion. Das war sein Wunsch, das war seine Vision, weil er meinte, diese ganzen Dogmen, das führt doch alles nur zu Schlechtem und ist doch alles Unvernunft. Und im 18. Jahrhundert haben das etliche andere Autoren auch noch stark vertreten. Jean-Jacques Rousseau sprach dann von einer Zivilreligion und Moses Mendelssohn sprach von einer natürlichen Religion und von einer Vernunftreligion und Immanuel Kant hat auch diese Vision vertreten. Es gibt dort also eine breite Tradition in unserem Kulturkreis, die sagt, diese ganzen offenbarten Lehren oder gar, dass eine Religion sagt, sie habe erfahren den einen Weg zum Heil, dagegen gab es eine große Feindschaft und es entstand eine Aversion gegen Dogmen. Dogmen, das Wort hat schon einen abschätzigen Ton, man hat vielleicht besonders auf die katholische Kirche angewandt, aber es trifft genauso zu auf die Lehren der evangelischen Kirche. Man hat gesagt, das sind alles Dogmen und in dem Wort klingt schon mit, das ist alles kleingeistig, engstirnig, unbegründet, unvernünftig, Aberglaube. Dieser Geist wurde gerade in Deutschland im 18. Jahrhundert ganz stark entwickelt und er wirkt bis heute nach. Und in diesem Geist ist dann auch die schon genannte liberale Theologie entstanden. Da meinte man, das kann man alles so nicht mehr glauben, man soll sich auf das beschränken, was man so von Natur aus erkennen kann. Und nur die Moral oder das Gefühl, bei Schleiermacher war es das Gefühl, bei Kant war es mehr die Moral. Jedenfalls wollte man eines nicht, nämlich eine Religion wie das Christentum, die sagt, sie hat eine Offenbarung empfangen, die einen Weg zum Heil weist und nur einen Weg zum Heil, den alle Menschen finden mögen. Das war der große Feind von einer einflussreichen Gedankenbewegung. Und auch heute noch, auch in Kreisen, die ursprünglich bibeltreu waren und kritisch gegenüber der liberalen Theologie waren, auch heute und heute stärker als vor einiger Zeit noch, gibt es die Einstellung, bring bloß keinen Streit auf, bloß jetzt nicht über irgendwelche Details streiten und das offen aussprechen, das soll doch alles zugedeckt sein durch die Liebe und wir müssen doch alle eins sein. Bloß keinen Streit aufbringen, das gibt es heute auch in ursprünglich bibeltreuen Kreisen. Es kommt doch nur auf die Liebe an, wird dort gesagt. Eine weiterentwickelte Form dieser Harmoniebedürftigkeit ist dann zu sagen, also ich verstehe diese Bibelstelle so, aber wenn das jemand anders versteht, ist das auch richtig. Das ist eine weiterentwickelte Form dieser Harmoniebedürftigkeit, weil man sagt, jeder hat sein Verständnis, jeder hat seine Wahrheit. Da hat man also Anleihen gemacht bei dieser schon genannten Gedankenbewegung aus dem 18. Jahrhundert. Und die Folge davon ist dann, dass diejenigen, die sagen, Vorsicht, da ist Irrlehre, das ist verkehrt so, das geht so nicht, das widerspricht Bibel und Bekenntnis, dass die dann von den anderen, von den Harmoniebedürftigen, als streitsüchtig angesehen werden. Dann wird gesagt, ach, du spaltest nur und du bringst da Streit und du solltest still sein, oder gar Lieblosigkeit wird denen dann vorgeworfen. Sodass also auf einmal die, die wachsam sind und sich den Mut zusammengesucht haben, sich zu äußern und einzusetzen, dass die auf einmal als böse und lieblos gelten und die Feiglinge dann auf einmal als die Guten dastehen. Diejenigen, die auf Bibelstellen hinweisen und sagen, die Bibelstellen sind hierbei eindeutig, hier kann man nicht sagen, du hast deine Interpretation und ich habe meine Interpretation, das geht hier nicht. Diejenigen, die darauf hinweisen, denen wird dann auf einmal vorgeworfen, sie hätten Streit aufgebracht. Liebe Brüder und Schwestern, diese Einstellung, die allen Streit über Lehren vermeiden möchte, oder gar diese Abneigung gegen Lehren und Dogmen überhaupt, wie sie im 18. Jahrhundert entstanden ist, die sind ganz schädlich und falsch. Und der Grund dafür ist so offensichtlich, dass man ihm jemanden, der ihn nicht kennt oder nicht mag, kaum erklären kann. Ich bin nicht alles, was es gibt. Es gibt eine Welt unabhängig von mir. In der Philosophie behandelt man das unter der Frage, ob es eine Außenwelt gibt. Und ja, es gibt eine Außenwelt. Es gibt eine Welt außerhalb meines Denkens. Es gibt Dinge, die sind unabhängig von mir und die richten sich nicht nach dem, was ich denke und sage und glaube. Und wenn ich dann etwas sage über die Dinge, was nicht stimmt, dann ändern sich nicht die Dinge, sondern dann ist meine Auffassung einfach falsch. Wir haben Überzeugungen und Überzeugungen sind wahr oder falsch. So kommt Wahrheit in die Welt und so kommt Falschheit in die Welt. Und weil die Welt so ist, dass da wir sind und andererseits die Dinge sind, die sich nicht nach uns richten, sondern die wir erkennen sollten, dadurch entsteht die Frage nach Wahrheit. So, und jetzt ist es so, das ist für unser Leben wichtig. Denn der vernünftige Mensch, der will nicht einfach bei dem bleiben, was er so sich denkt und fühlt, sondern der vernünftige Mensch will wissen, wie die Welt ist. Er will wissen, wie die Dinge sich verhalten und will dann sein Leben nach den Dingen ausrichten. Und deshalb habe ich gesagt, das ist so selbstverständlich, dass es eigentlich jeder weiß. Aber dennoch ist es oft bequemer, nicht danach zu fragen, wie die Dinge sich verhalten, sondern bei dem zu bleiben, was man sich soeben denkt oder wünscht. Da schaut man lieber nicht so genau hin oder sagt, ach, da ist doch eigentlich gar keine Meinungsverschiedenheit, die haben sich doch alle lieb. Oder indem man einfach einem Gefühl nachgibt, das sagt, so und so ist es, oder das Gefühl will einfach nur so bleiben, wie es ist. Also, obwohl es so offensichtlich ist, dass die Wahrheit für unser Leben entscheidend ist, gibt es Kräfte, die dagegen sind, dass wir die Wahrheit suchen, in uns und in der Kirche und in der Gesellschaft. Manchmal ist es eben bequemer, mit einer Illusion zu leben, und manchmal ist es mühsam, die Wahrheit herauszufinden, und dann bleibt man lieber bei den Vorstellungen, die man sich zurechtgezimmert hat oder die man vielleicht empfangen hat. Das führt uns zur christlichen Lehre und zur Reformation. Denn die richtige Lehre, die richtige christliche Lehre zu haben, ist wichtig. Es ist sehr wichtig, es ist lebenswichtig. Denn wir wollen uns nicht nur wohlfühlen und Harmonie haben. Wir wollen wissen, was wahr ist, damit wir richtig leben können. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes, die Verse 1 bis 9. Da schreibt der Apostel Paulus den Galatern. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen, bösen Welt zu erretten nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Doch, dass doch kein anderes ist, nur dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich noch einmal, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Ich füge noch Vers 1 des Kapitel 3 an. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, denen Jesus Christus vor Augen gemalt wurde, als unter euch gekreuzigt? Soweit Gottes Wort. Warum schilt Paulus die Galater so hart? Warum sagt er gar, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht? Und zweimal sagt er das, in Vers 8 und Vers 9. Und er sagt, selbst wenn ich, Paulus, euch einmal ein anderes Evangelium predigen würde oder ein Engel vom Himmel, auch wenn das nicht möglich ist, der sei verflucht. Wenn jemand anders kommt, der euch etwas anderes sagt als das, was ihr empfangen habt, er macht es fest an dieser Botschaft, auf diese Botschaft weist er hin. Aber kann man das nicht ein bisschen freundlicher sagen? Kann man das nicht etwas liebevoller sagen? Muss man da gleich so ausgrenzend sein, so herabwürdigend, gar verfluchen? Wo ist denn da die Wertschätzung? Die Antwort lautet, ja, man muss. Und hier die Liebe gegen diese Klarheit in Anschlag zu bringen, wäre ein großes Missverständnis. Paulus ermahnt uns oft genug zur Liebe, gerade zur Liebe innerhalb der Gemeinde, aber er versteht Liebe nie so, dass das im Widerspruch dazu stünde, dass jemand auf die Lehre hinweist und deutlich hinweist und korrigiert und ausgrenzt da, wo das nötig ist. Es gibt also kein Gebot, dass Christen immer sanft sein sollen. So ist das Liebesgebot nicht gemeint. Wo sanftes Auftreten und wo kräftiges Auftreten richtig ist, das hängt von der Situation ab. Es hängt von der Wahrheit ab. Also warum schilt Paulus die Gemeinde so hart? Sehen wir uns nochmal Vers 4 an. Nach dem Gruß, mit dem wir auch unsere Predigten oft beginnen, fährt er gleich fort und gibt ein kräftiges Stück Lehre und sagt also bezüglich Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen Gott unseres Gottes und Vaters. Da ist der Grund, weshalb die Unbeständigkeit der Galater so schlimm ist. Sie untergräbt nämlich die Botschaft von der Sündenvergebung durch Christus und damit das Kernstück des Evangeliums. Der Paulus ist also so harsch, weil es hier nicht um eine Kleinigkeit geht, um eine Sache, wo man den Streit vermeiden sollte und ihn so führen sollte, dass man sich nicht trennt. Er sieht hier, dass es um das Evangelium selbst geht und deshalb hat er diese Schärfe hier und daran sehen wir auch, dass auch uns aufgetragen ist, diese Entscheidung zu treffen. In jedem Fall ist hier nur eine unterschiedliche Meinung in einem Detail, über das man sich trefflich streiten kann. Oder geht es hier um den Kern des Evangeliums und Paulus sieht, dass es hier um den Kern geht und deshalb ist er so entschieden. Unter den Galatern waren nämlich einige, die lehrten, dass die Christen sich beschneiden lassen sollten, wie die Juden vorher das getan hatten. Und sie lehrten noch andere Gesetze, andere Gebote von diesen rituellen Geboten, dass sie also bestimmte Regeln einhalten müssen. Und diese Lehre untergräbt das Evangelium. Denn die Beschneidung und diese Gesetze, die hatten eine bestimmte Funktion für die Juden und für die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Und warum untergräbt nun diese Lehre das Evangelium? Aus zwei Gründen. Erstens einmal waren diese Gesetze äußerlich. Sie betrafen Äußerlichkeiten, wir würden heute sagen Rituelles, also du darfst nur so und so viele Schritte tun am Sabbat oder eben die Beschneidung. Hier geht es nicht um moralische Handlungen, hier geht es nicht darum, dass Leute ihr Leben eingesetzt haben für etwas Gutes oder um etwas wie den barmherzigen Samariter. Hier geht es um rituelle Handlungen, das müssen wir immer unterscheiden. Auch in der Reformation geht es um, wenn da die Rede ist von diesen Werken des Gesetzes, das sind diese rituellen Gesetze, nicht die guten Werke. Und diese Äußerlichkeit, diese äußerlichen Gesetze, die haben im Evangelium keinen Ort, die gehören da nicht hin, weil im Evangelium Gott das Herz des Einzelnen erreichen will und dort wirken will und nicht mehr durch äußere Gesetze, die auch dazu dienten, die Juden von den Nichtjuden abzugrenzen. Die Juden hatten diese Gesetze auch so verstanden und sie hatten diese Wirkung, dass sie abgrenzen von den Heiden. Und das ist durch das Evangelium aufgelöst. Das ist also der erste Grund, weshalb diese Gesetze oder diese Lehren bei den Galatern das Evangelium untergraben haben. Das erste war, die waren äußerlich und das Evangelium will das Herz erreichen. Und das zweite ist, dass das Evangelium an alle Menschen gerichtet ist, während im Judentum es um das Volk, das eine Volk ging, nur um die Juden. Da war keine Vision davon und keine Botschaft und kein Auftrag, das in die ganze Welt zu verbreiten. Da ging es um die Juden, das auserwählte Volk. Und das führte auch zu einem Herabblicken auf die anderen. Und das Evangelium nun durchbricht diesen Zustand. Das Evangelium sagt auf einmal, Gott will in dein Herz hinein. Und er will alle Menschen erreichen. Er will nicht ein ganzes Volk erreichen, sodass auf einmal ganz Deutschland christlich wird und die Sachsen christlich werden. Und nein, es geht auf einmal nicht mehr Volk nach Volk, sondern es geht um dich und um dich und um dich, um jeden Einzelnen. Und dann nicht um rituelle Gesetze, sondern es geht um dein Herz. Und das war sensationell neu und ist für den Menschen auch immer noch schwer zu begreifen. Es gibt etwas im Menschen, der ihn eher dazu führt, so im Kollektiv eine Religion zu haben. Und wenn man da dann sagt, das Volk ist erlöst, sind alle getauft, alle in Ordnung, das verkraften Menschen leichter. Es gibt etwas im Menschen, der sie immer in Gruppen denken lässt. Unser Dorf, unsere Stadt, unser... Aber das Evangelium ist anders. Das Evangelium durchsprengt diesen Kollektivismus, dieses Denken in Gruppen und sagt, nein, ich will dich haben. Gott sagt, ich will, dass du erlöst wird, dass du dich bekehrst. Und eben dann nicht nur so, dass du irgendwelche Gesetze hältst, dass du halt in der Früh das gemacht hast und dann ist alles in Ordnung. Nein, Gott will immer dein Herz haben. So, und deshalb war der Paulus so deutlich, weil die Einführung dieser Beschneidung wieder und dieser alten Regeln, die haben das Evangelium untergraben. Das war also der Grund, weshalb dann der Paulus so deutlich sagt, oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, denen Christus vor die Augen gemalt war, als unter euch gekreuzigt? Das war, da sehen wir auch gleich, was Paulus als den Kern des Evangeliums sieht, nämlich diese Botschaft von der Vergebung, die durch Christus am Kreuz ist und die dein Herz erreichen möchte. Paulus schilt die Galater, weil sie von der Lehre abgewichen sind, durch die sie erlöst wurden. Was lehrt uns das nun über jene vorhin genannte Abneigung gegen Streit, über Lehre? Und gegen Abneigung und über die Abneigung gegen Lehre überhaupt. Nun, wir Menschen sind frei darin, ob wir uns unseren Gefühlen hingeben wollen oder ob wir die Wahrheit suchen. Wahrheitssuche kommt nicht von alleine. Um Wahrheitssuche müssen wir uns bemühen. Und wer bei seinen Gefühlen einfach so bleiben will, der hat die Möglichkeit dazu. Wer will, kann sein Glück in Gefühlsduselei und in Harmonie suchen. Und wer will, kann sich der Meditation zuwenden und meditieren, bis er leer ist. Oder er kann sich einen Kuschelclub suchen, wo alle einig sind und man sich nur unter der Prämisse zusammenfindet, dass sich alle lieb haben und alle einig sind. Aber die Kirche ist kein Kuschelclub. Die Kirche ist kein Kuschelclub. Das Christentum hat etwas viel Besseres zu bieten. Das Christentum hat nämlich eine Botschaft zu bieten, Information zu bieten, eine gehaltvolle Lehre zu bieten, die uns Orientierung gibt in diesem Leben und die unser Herz erreichen möchte und die unserem Herzen einen Grund gibt für Freude, einen Grund gibt zum Trost und einen Grund gibt zur Hoffnung und einen Grund für alle Handlungen, die Christen tun sollen, bis zur Aufgabe des Lebens. Das Christentum ist eine vernunftorientierte Religion in dem Sinne. Es hat eine starke Lehre und will über unseren Verstand, über unseren Verstehen und unser Herz kommen. Sie will nicht nur uns eine Meditationspraxis mitgeben, durch die wir ganz ruhig werden können und allen Schmerz dieser Welt vergessen können, sondern das Christentum will uns eine Lehre geben, die uns einen Grund gibt für Freude, sodass wir uns nicht nur durch Händchen halten in Freude wiegen müssen, sondern dass wir was verstehen können und dann sehen können, deshalb habe ich Grund zur Hoffnung und deshalb habe ich Grund zur Freude. So, in diesem Sinne ist das Christentum an Verstand und an Lehre ausgerichtet. Gründe gibt das Christentum. Und das finden wir auch in vielen alten Liedern. Beispielsweise, such wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heiliger Mund hat Kraft und Grund, all Feind zu überwinden. Sie sehen auch immer wieder das Wort Grund und auch in den Losungen war es heute, einen anderen Grund kann niemand legen als Jesus Christus. Und da finden Sie es in den Liedern wieder. Das war gerade von Georg Weißel aus dem Jahr 1623. Oder denkt an das Lied Jesus ist kommen. Wie geht's weiter? Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzähl es den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Da sehen wir, warum diese Lieder immer Leere abspulen. Nicht, weil die irgendwie verkopft waren, sondern weil sie wissen, dass darin unsere Kraft liegt. Darin verändert Gott verändert uns nicht dadurch, das auch, er verändert uns aber nicht einfach so durch einen Blitz und ein Gewitter, indem er einfach alles in uns ändert. Gott erreicht uns über unseren Verstand, er will uns eine Lehre mitgeben und dadurch unser Herz erreichen und dadurch weiter in uns wirken und uns verwenden. Und wir Christen wollen uns nicht in Trance trommeln oder in Gefühlen suhlen. Wir Christen wollen Wahrheit. Wir wollen wissen, was wirklich wahr ist über Gott und die letzten Dinge und danach leben. Deshalb machen wir keinen Kuschelclub und keine Gefühlsduselei und keine Trommeln, die uns in Trance wiegen. Wir wollen Wahrheit wissen, wir wollen darin unsere Stärke haben und wir wollen diese Lehre, die uns diese Orientierung gibt, in unser Herz kommen lassen und darin dann unseren Schatz haben und unsere Orientierung und unsere Freude. Nun hat Gott aber, wie wir schon an der Gemeinde in Galatien sehen, nun hat Gott nicht eine Kirche geschaffen, in der er sichergestellt hat, dass sie immer auf dem rechten Kurs bleibt. Wo einfach die Lehre immer von einem bestimmten Gremium beispielsweise richtig vertritt wird, sodass man immer schauen kann, wenn die da in Rom oder sonst wo, wenn die sagen, das ist so, daran muss ich mich nur halten. Das hätte Gott so machen können. Und die katholische Kirche lehrt, dass das so gemacht hat. Aber wir Protestanten glauben, dass Gott sich anders entschieden hat. Gott hat es uns Menschen ermöglicht und er hat es ermöglicht, dass auch in der Kirche Irrlehrer auftreten können. In der Apostelgeschichte zum Beispiel können wir lesen, dass als der Paulus sich von der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, dass er sagte, Mensch, aus eurer Mitte werden Irrlehrer auftreten. Das sieht er schon kommen. Aus eurer Mitte, sagt er, werden Irrlehrer auftreten. Und immer wieder sehen wir das im Neuen Testament. Habt Acht auf die Irrlehrer und achtet darauf, dass sie keine Ämter haben. Achtet darauf, dass sie ihre Lehre nicht verbreiten und euch so vom Kurs abbringen. Diese Aufgabe, diese Möglichkeit, dass überall Irrlehrer auftreten kann, ist zweifelsohne für uns beschwerlich und unangenehm. Aber Gott hat sie uns als Aufgabe gegeben. Das ist im Neuen Testament glasklar und die Kirchengeschichte bestätigt es lückenlos. Das hat uns offensichtlich Gott als Aufgabe gegeben. Da müssen wir durch. Wir müssen das dankbar als eine Aufgabe annehmen. Es ist eine Aufgabe, in der wir uns bewähren können, wo wir Mut geben können, wo wir die Lehre erstmal erforschen müssen und richtig verstehen können. Und er gibt uns auch in dieser Aufgabe darauf zu achten, dass die Irrlehre nicht sich verbreitet. Darin gibt er uns eine Chance zur Bewährung und zum Kämpfen und damit ist das auch etwas Gutes. Und wenn jemand nicht die Fähigkeit oder die Mut hat, Irrlehre zu bekämpfen, dann soll er wenigstens nicht diejenigen, die dies tun und die dies können, als Streithähne ansehen, sondern er soll sie unterstützen im Gebet und durch Zuspruch. Schuld am Streit und an Spaltung hat nicht derjenige, der das Thema zur Sprache bringt, der also sozusagen die Meinungsverschiedenheit auf den Tisch legt, sondern Schuld hat immer der, der die Irrlehre vertritt. Ganz wichtig zu verstehen. Schuld hat immer der, der die Irrlehre vertritt. Das ist immer aus christlicher Sicht die erste Frage, wo ist die rechte Lehre? Erstmal fragen natürlich, ist es wirklich ein wichtiger Punkt oder können wir einfach hier verschiedener Meinung sein in der Gemeinde? Aber wenn es wirklich kritisch ist, so wie hier es bei den Galatern war und wie es auch in der Reformation war, dann gilt es zu kämpfen für die rechte Lehre. Also es gibt sehr wohl den Fehler, vor dem Paulus reichlich warnt, sich wegen Kleinigkeiten zu streiten, das muss ich hier betonen. Den Fehler gibt es auch, da muss man sich genauso verhüten. Aber wenn eine Frage wichtig ist und wenn eine Lehre schädlich ist, dann muss auch dagegen vorgegangen werden. Das ist ein klarer biblischer Auftrag, an den nichts vorbeiführt. Und bei der Reformation, woran wir heute denken, ging es um die rechte Lehre. Die Reformation hat auf einige falsche Praktiken und Lehren hingewiesen, wie den Ablasshandel. Ähnlich wie jene Irrlehre bei den Galatern haben auch diese Praktiken zur Zeit der Reformation die Menschen vom Kern des Evangeliums abgelenkt. Und deshalb war es auch richtig, darauf zu bestehen und einen Streit und eine Spaltung zu riskieren. Es kam dann, wie ihr alle wisst, zur Loslösung der deutschen Landeskirchen von der römischen Kirche. Und ich meine, dass das gut so war, denn wenn alle Christen nur in einer hierarchischen Organisation vereinigt sind, dann ist zu erwarten, würde ich sagen, vom Neuen Testament her, dass diese Organisation von Irrlehren durchdrungen wird und unterwandert wird. Deshalb meine ich, dass es gut war, dass es in der Reformation zum Aufbrechen des Monopols des Vatikans kam. Außerdem wird so eine Kirchenorganisation, die ein Monopol hat und eine hierarchische Struktur hat, die wird auch leicht vom Staat und von weltlichen Herrschern für ihre Zwecke vereinnahmt und missbraucht. Also aus meiner evangelischen Sicht ist deshalb keine einheitliche Kircheninstitution geboten. Eine Vielheit der Organisationen ist gut und sie sollen sich aber in der Sache einig sein und damit bilden sie dann Kirche. Natürlich ging auch in der Reformation nicht alles gut. Es wurden ja dann die Landesfürsten, die Oberhäupter der Landeskirchen, das war sicher nicht die optimale und die ganz richtige Lösung. Vielleicht war es in der Zeit schwierig, etwas anderes umzusetzen, aber wir können heute sehen, dass das nicht alles ideal war und unter den Folgen haben wir vielleicht heute auch noch etwas zu leiden. Aber durch die Reformation kam immer mehr das Evangelium in seiner wahren Form ans Licht. Der Slogan war sola fide, allein durch den Glauben, und er weist darauf hin, dass Gott das Herz möchte. Er weist darauf hin, dass der Mensch nicht hineingeboren wird in eine Kirche, durch die er erlöst wird. Es weist darauf hin, dass Gott das Herz möchte, dass er Buße und Hinwendung und unser Leben haben möchte und dass er möchte, dass Menschen Buße tun und Gott um Vergebung bitten und dadurch ewiges Leben haben. Und der Slogan, allein durch den Glauben, wies darauf hin, weil die Reformatoren dadurch klargestellt haben, es geht nicht um diese rituellen Gebote und allein, was den Menschen erlöst, ist die Vergebung durch Christus. Es ist der Tod Christi am Kreuz und den bekommt man nicht automatisch einfach so, weil man zum Kollektiv gehört oder weil man als Säugling getauft wurde, sondern den bekommt man, wenn man wirklich sein Herz öffnet und diese Vergebung annimmt. Nicht durch äußerliche Handlungen, sondern durch Bekehrung, wie Paulus auch den Galatern hier klar machte und ins Stammbuch schrieb. Und deshalb, weil unsere Erlösung durch Vergebung kommt und nicht dadurch, dass wir ein bestimmtes Niveau an guten Taten erreichen würden, deshalb können wir der Erlösung sicher sein. Denn es ist eben nicht so, dass im Gericht einmal die guten Taten gewogen werden. Die werden zwar gewogen werden, aber es steht nicht unsere Erlösung auf dem Spiel. Der Mensch, der einmal sein Leben Gott übergeben hat und die Vergebung um Christi Willen begehrt hat und dabei geblieben ist, der Gott also weiterhin angefleht hat um diese Vergebung, sich nicht willentlich von ihm abgewendet hat, den ist die Erlösung sicher und deshalb brauche ich keine Angst haben, dass all meine täglichen Versäumnisse und mein tägliches Versagen mich das ewige Leben kosten werden. Das ist die Sicherheit der Erlösung, die Heilsgewissheit, die auch in der Reformation eine wichtige Rolle spielte. Natürlich kann ein Christ nicht ohne gute Werke leben. Das haben auch die Reformatoren immer klargestellt. Es kam dann ja natürlich der Einwand gegen die Reformation und gesagt, die sagen, allein durch den Glauben ohne Werke, dann können die ja herumhuren und saufen und alles tun. Und die Reformatoren haben immer gesagt, nein, so haben wir das nicht gemeint. Es gibt keinen Christen, der keine guten Werke tut. Es gibt keinen Glauben, der nicht zu guten Werken führt. Das haben sie unzweifelhaft und klar gesagt. Nur sind es eben keine rituellen Werke und keine Werke, durch denen man sich etwas verdient, sondern Luther sagte, die guten Werke kommen aus Dankbarkeit für die Erlösung und für Christi Todesopfer am Kreuz. Es gehört einfach zur Bekehrung dazu, dass wir uns dafür entscheiden, nach dem Willen Gottes zu leben und uns bemühen, viel Frucht zu bringen und nach Gottes Willen zu leben. Die christliche Lehre ist also nicht eine tote Theorie, die von Theologen und Philosophen verwaltet wird und die sich da in ihren Spitzfindigkeiten ergehen. Die christliche Lehre ist die Orientierung für unser Leben. Nehmen wir diesen Reformationstag zum Anlass, unsere Kenntnis der Lehre und unsere Liebe zur Lehre zu vertiefen, weil sie eben unsere Orientierung und die Quelle unserer Freude und unserer Kraft ist. Allerdings bringt die bloße Kenntnis der christlichen Lehre wenig, wenn wir unser Leben nicht verändern. Und dann so 150 Jahre nach der Reformation wurde das nochmal neu ins Bewusstsein gerufen von einigen Männern wie Philipp Jakob Spener und August Hermann Franke. Ihnen wurde klar, Mensch, wir haben da so ein Verständnis immer noch unter den Menschen, dass wir halt als Volk, als Ganzes christlich sind und da wird man als Kind hineingetauft und damit sind doch irgendwie alle Christen und damit ist ihnen doch das ewige Leben auch sicher. Die haben erkannt und neu den Menschen ins Bewusstsein gerufen und gepredigt, dass das nicht so ist. Gott hat den neuen Bund erschaffen und Christus gesandt, damit es eben nicht mehr eine rituelle Verbindung ist und nicht mehr eine Verbindung mit einem Kollektiv ist, sondern dass es eine Beziehung ist, die über dein Herz geht, über jedes einzelne Herz geht und die den Einzelnen erreicht und nicht im Kollektiv geklärt werden kann. Also, sie haben das neu gepredigt, dass der Einzelne Buße tun muss und sich bekehren muss. Man wird nicht in den Glauben hineingeboren und durch die Kindestaufe ohne bewussten Glauben wird man nicht erlöst. Das hat auch Luther gelehrt. Sondern Gott will unser Herz und unser Leben. Er will dein Herz und dein Leben. Und da sehen wir jetzt, manchmal wird das so gegenübergestellt als Alternative. Entweder ist man stark in der Lehre und befasst sich damit den ganzen Details und streitet sich darüber, oder es geht jemandem um Evangelisation. Teilweise haben sich da auch etwas verschiedene Bewegungen gebildet. Die einen haben Evangelisationsbewegung gemacht und die anderen haben Bekenntnisbewegung gemacht. Aber das waren natürlich irre Wege, wenn das wirklich getrennte Wege waren, sondern es muss beides zusammenkommen. Erst wenn Lehre und Evangelisation und unsere ganze Nachfolge und Herzenshaltung zusammenkommen, dann erfüllen wir das Evangelium, also den Auftrag, den uns das Evangelium ergibt. Wir müssen sowohl in der Lehre stark sein, als auch unser Herz voll hingeben. Wir müssen in beiden stark sein, sowohl in der Kenntnis der Lehre, als auch in der Hingabe. Und nur durch die Kenntnis der Lehre und durch die Treue zur Lehre haben wir Orientierung. Und nur durch die Lehre können wir dann auch Freude und Motivation und Feuer haben, um das Evangelium zu verbreiten. Beides müssen wir pflegen, sonst werden wir nicht so viel Frucht bringen, wie Gott es für uns wünscht. Nur wenn wir uns wirklich bekehren und Gott hingeben, sind wir erlöst. Und deshalb gehören Evangelisation und Lehre unbedingt zusammen. Was können wir nun konkret tun, damit die christliche Lehre in unserem Leben, in unserem Herzen wirkt? Drei Schritte: Bekehrung, Studieren, Gebet. Erstens, die christliche Lehre kann erst in dem Leben und im Herzen eines Menschen wirken und Frucht bringen und Freude hervorbringen, wenn der Mensch nicht mehr die Religion und den Glauben so nebenbei laufen lässt. Solange ein Mensch nur sagt, ja, ich halte mich da dazu, zur Kirche und Ja, meine Eltern hatten das auch und getauft bin ich auch. Solange ein Mensch nur so in diesem Mitläufertum ist, solange kann die Lehre in ihm nicht die Freude wirken, die sie wirken möchte, und solange ist dieser Mensch nicht erlöst, sondern Gott will eindeutig mehr. Er will in diesem neuen Bund, den er durch Christi Blut mit uns geschlossen hat, er will unser Herz, er will dein Herz, er will es ganz klar und bewusst. Er will, dass du dich zu ihm hinwendest und es eindeutig annimmst. Er hilft jedem Menschen, wie er es nötig hat, aber er will eine eindeutige Entscheidung. Gott will diesen radikalen Glauben, der oft so unbeliebt ist, wo man sagt, ja, der nimmt es mit der Religion ein bisschen zu genau. Ich habe ja auch nichts gegen Religion, aber zu streng sollte man es auch nicht nehmen. Das ist ganz beliebt. Warum sagen die Leute das? Weil sie irgendwie wahrscheinlich gerochen haben, dass es Gott aber leider genau so will oder zum Glück genau so will. Gott will dein Leben ganz. Und bevor du nicht das mit Gott klar gemacht hast, Herr, ich brauche deine Vergebung. Mein Leben ist lange nicht so, wie es sein sollte. Komm in mein Leben. Du sollst mein Leben regieren, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und schenk mir ewiges Leben durch Christi Tod am Kreuz. Erst wenn ein Mensch das klar Gott gesagt hat, dieses Ja-Wort zu Gott gesprochen hat, dann erst kann die Lehre wirklich im Herzen eines Menschen ihre Frucht bringen. Also ohne das vertrauliche, freie Gespräch mit Gott, das daraus dann entsteht, in dieser Beziehung, die dadurch eröffnet wurde, kann auch die Lehre nicht wachsen im Herzen von uns. Also wenn das in deinem Leben noch nicht so ist, dann fang damit als erstes an, geh Gott nach, suche nach Gott, dann wird er sich finden lassen und dann kannst du Gott dein Leben ganz geben, sodass die Früchte des Glaubens in deinem Leben wirklich werden können. Das war der erste Schritt, bekehren, zweiter Schritt, studieren. Dann hat uns Gott erst einmal Gottes Wort gegeben, wo wir zuverlässig seine Lehre, die Lehre, die der Paulus auch gepredigt hat und die anderen Apostel und die Jesus gepredigt hat, die ist uns zuverlässig überliefert. Gottes Wort müssen wir dann studieren. Deshalb steht in der Reformation die Bibel im Mittelpunkt. Deshalb steht sie am heutigen Reformationstag im Mittelpunkt. Das ist das Kerndokument, darin waren sich übrigens alle Christen einig, das ist das Hauptdokument, in dem Gott uns seine Lehre vermittelt. Das müssen wir studieren und da müssen wir suchen, was Gott uns vermitteln will. Und da müssen wir mal die Schrift immer so lesen, dass wir es daraufhin fragen, was steckt jetzt in diesem Vers drin, was Gott in meinem Herz verändern möchte. Das sieht alles so trocken aus, da steht da irgendwas von Vater oder gar Priester und alles mögliche, lauter theologische Begriffe. Wenn es dir so geht, dann frag dich nochmal neu, jetzt will ich den Vers nochmal lesen, was steht da drin, wodurch will Gott da mein Herz verändern? Ich will es verstehen als Lehre und dann fragen, was bedeutet das für mich? Und in den meisten Lehren oder in allen Lehren steckt was drin für uns. Es ist nämlich immer der Grund unserer Hoffnung und unseres Lebens. Seht die Lehre, nehmt die Lehre, schaut sie so an mit dem Auge, was ist da drin, wie ist das der Grund meines Lebens und wie kann es auch mich auferbauen, auch wenn es mir gerade nur als ein trockener Streit ist. Bittet darum und forscht danach, wie kann diese Lehre nicht mehr trocken sein, sondern mein Herz erreichen. Und dafür empfehle ich auch das Lesen der Kirchenlieder zum Beispiel. Das ist ein reicher Schatz, wo viele Geschwister über die Jahrhunderte hinweg die Lehre in Verse gefasst haben, so dass sie unser Herz erreichen können. Diese Lieder über Jahrhunderte hinweg entstanden, haben den Zweck, die Lehre in unser Herz zu bringen. Studieren wir das und verwenden wir auch diesen Schatz von früheren Geschwistern, dass sie uns dadurch auferbauen. Also studieren wir die Bibel, studieren wir die Lieder. Über neue Lieder kann ich das leider oft nicht so sagen. Die haben oft einen zu gefühlsorientierten Ansatz und zu sehr auf das Ich konzentriert. Da heißt es dann sehr oft, komm mir näher, ich will mehr. Und dann wird es mantraartig wiederholt. Das ist nicht so, halte ich für einen Irrweg. Nehmen wir uns mal die alten Lieder als Vorbild und nehmen wir von den neuen nur die diesem Vorbild auch entsprechen. Also es geht darum, die Lehre ins Herz zu bringen, auch in unserem Liedgut. Aber das war der zweite Punkt, das Studieren. Und lesen wir auch andere Bücher. Es gibt auch gute Philosophen, Bücher von Philosophen, die über die Lehre schreiben. Und lesen wir viele Bücher über die Lehre, studieren wir darüber, diskutieren wir in unseren Kreisen darüber, forscht nach, wie die Lehre ist, auch wie man sie begründen kann, wie man sie verteidigen kann gegen Einwände. Also das war der zweite Punkt, studieren. Aber damit es dann wieder nicht dabei bleibt, dass es nur ein trockener Streit wird, müssen wir es in unser Herz lassen und das geschieht besonders dann, wenn wir darüber beten. wenn wir, nachdem wir uns ein Stück Lehre vor Augen geführt haben, wenn wir dann auf die Knie gehen und dann wieder Gott dafür danken und fragen, was willst du mir damit sagen? Wo willst du jetzt mein Herz verändern? Wo willst du mein Leben verändern? Wo ist das für mich trockene Theorie und wo will es mein Leben prägen, sodass ich jetzt entweder mehr Freude habe oder mehr Trost habe oder etwas einfach nur besser verstehe? Das Gebet ist die Haltung von uns, in der Gott unsere Seele, unser Fühlen und Denken, das, was uns am nächsten ist, am meisten verändern möchte. Wir haben eben in unserem Glauben den ganzen Schatz von einer reichhaltigen Lehre, die auch begründbar ist und philosophisch erforschbar ist. Wir haben eine reichhaltige Theorie und haben dann noch dazu allen Schatz der göttlichen Gaben, die unser Herz erreichen und die uns Freude und Trost und alles geben, was wir auch in unserem Herzen bedürfen. Aber dazu ist es nötig, den dritten Schritt auch zu tun, zu beten. Also erster Schritt bekehren, zweitens studieren und im dritten Schritt das alles im Gebet vor den Augen tragen. Dann wird unser Gebet nämlich auch reichhaltiger, weil wir dann die Lehre im Hinterkopf haben und vor Augen haben. Wenn wir vor Gott hintreten, dann wissen wir mehr über Gott und dadurch wächst auch unsere Beziehung zu Gott. Machen wir es also anders als die Galater, halten wir fest an der Lehre, die wir erhalten haben und die uns in der Heiligen Schrift überliefert ist. Erforschen wir die Lehre und lassen wir sie in unser Herz hinein, damit Gott uns dadurch verändert und dadurch Frucht bringt. Ich bete noch, bleibt sitzen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns eine reiche Lehre gegeben hast, durch die du uns Orientierung gibst in dieser Welt, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Danke, dass du uns auch einen Verstand gegeben hast, mit dem wir neue Herausforderungen bewältigen können und weitere Erkenntnis sammeln können. Danke, dass du uns nicht nur übers Gefühl erreichst, sondern auch Informationen gegeben hast. Danke aber, dass du auch unser Herz ganz verändern möchtest und ganz fühlen und ganz prägen möchtest. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, für uns alle, dass du uns weiterführst in deinem Auftrag und Frucht in unserem Herzen und durch unsere Leben bringst. Amen.